Der kleine Hevelmann. Der kleine Hevelmann kann nicht einschlafen. Seine Mutter am großen Bett daneben rollt ihn noch in sein Rollenbettchen ein wenig im Halbschlaf hin und her, aber dann schläft sie fest ein. Der kleine Hevelmann ist aber immer noch munter. Der Mond schaut durch das Fenster und sieht, wie er sich aus seinem Nachthemd ein Segel gebaut hat und mit seinem Rollenbett im Zimmer umherrollt. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. »Junge«, sagte er, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hevelmann, »mehr, mehr, mach mir die Tür auf. Ich will durch die Stadt fahren. Alle Menschen sollen mich fahren sehen.« »Das kann ich nicht«, sagte der gute Mond, aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fuhr der kleine Hevelmann zum Haus hinaus. In der Stadt schlafen aber alle und das ist ihm zu langweilig. Darum will er in den Wald zu den Tieren. Im Wald schlafen aber die Tiere auch, außer Hinse, einem kleinen Kater, der von Ast zu Ast springt und illuminiert, das heißt mit seinen funkelnden Augen die Sterne imitiert. Doch Hevelmann ist es auch hier zu langweilig und er ruft wieder, mehr, mehr. Der kleine Hevelmann fährt schließlich bis zum Ende der Welt und mitten in die Sterne am Himmel hinein, sodass etliche vom Himmel fallen. Dem Mond rollt er frech über die Nase. Das ärgert den Mond so sehr, dass er sein Licht auslöscht und nun auch die Sterne schlafen gehen. Hevelmann fährt weiter umher, bis schließlich die Sonne aufgeht und ihn ins Meer wirft. Da konnte er schwimmen lernen. Und dann? Ja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Hevelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leichter trinken können.
Guten Morgen. Schön, bei euch in Zweibrücken zu sein mit diesem spannenden Thema zum ersten Advent. Weniger ist mehr, wobei man gerade so in der Adventszeit immer überlegt, was kann man einander dann vielleicht am Weihnachten auch schenken. Und es gibt verschiedene Zugänge zu diesem Thema. Wir haben das von diesem Märchen gehört. Es gibt auch einen Film, den ich empfehlen kann. Weniger ist mehr. Da geht es um einen erfolgreichen Manager, der von einem Termin zur nächsten hetzt. Und als Workaholiker verbringt er sehr wenig Zeit mit seiner Familie. Und dann hat er eines Tages einen Unfall, einen schweren Autounfall, und da wird es ihm bewusst, dass es mehr im Leben gibt, als er bis dahin gedacht hat. Und dann gibt es radikale Veränderungen. Mit radikalen Veränderungen überrascht er seine Frau Veronika und die beiden Kinder. Er kündigt seinen gut bezahlten Arbeitsplatz und zieht mit ihr und dem Nachwuchs in eine erheblich weniger noble Wohngegend. Von nun an soll Bescheidenheit das Familienleben bestimmen. Und sie findet sich mit der Zeit in dieser veränderten Situation mit erheblich weniger Materiellem zurecht, weil bestimmte Werte sich als ausschlaggebend zeigen. Weniger im Meer, das ist so ein Ausspruch, der immer wieder mal verwendet wird. Eine geringe Menge von Dingen oder Aktionen führt dazu, dass das Ergebnis besser ist und eine höhere Qualität vorhanden ist bei einer kleineren Menge. Einfaches Beispiel, wer zu viel Wein an einem Abend trinkt oder vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt und den nächsten Tag Kopfschmerzen hat, hätte vom geringeren Konsum mehr gehabt. Der Gedanke an weniger gewinnt an der Bedeutung in einer Zeit mit zunehmend wirtschaftlicher Unsicherheit. Und jeder hat natürlich wieder eine andere Sicht, was wenig ist. Aber es soll mal folgende Gegebenheit gegeben haben. Ich weiß nicht, ob Sie diesen jungen Mann hier kennen. Das ist Prinzregent Leopold von Bayern. Und der hat sich mal auf die Jagd in den Bergen verirrt. Ein Almbub fand den hilflosen Mann und half ihm dann aus dem Bergwand heraus. Wieder in Sicherheit bedankte sich der Fürst mit einem Geldstück und fragte der Junge nach seinem Namen, Wohnort und Eltern. Franzl heiße ich. Ich bin ein Findelskind und hüte da oben auf den Bergen für die Bauern das Jungvieh. Und der Fürst wollte wissen, was er dafür bekommt. Essen und Kleidung, antwortete der Franzl. Das ist aber wenig, meinte der Prinzregent, worauf der Franzl erstaunt antwortete, hast du vielleicht mehr? Es gibt diese Stelle in 1. Timotheus 6, wo es heißt, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wenn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier, so manche ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Der erste Timotheus schließt mit einer Unterweisung zum Thema Reichtum. Und Reichtum ist nicht schlecht. Die Bibel bejaht es an vielen Stellen. Es gibt anscheinend 700 Hinweise zum Thema Geld in der Bibel. Also wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir ein Haus oder eine Firma oder Gewinne erzielen. Aber wir wissen ja auch, es gibt die Grenze. Im Gleichnis von reichem Kornbauer will dieser, wie der kleine Hebelmann, er will immer mehr haben. Alles ist ihm gelungen, meint er, und dann ist er finanziell abgesichert, aber Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht musst du sterben. Wem gehört dann dein Besitz? Der reiche Kornbauer entdeckt mit Schrecken, dass der Reichtum ihn betrogen hat. Und das ist heute manchmal nicht anders. Zurückhaltung war gestern, Konsum ist heute. Man gönnt sich ja sonst nicht. Bertolt Brecht, bekannt für seine krasse Aussprüche, hat schon mal gesagt, erst kommt das Fressen und dann kommt der Moral. Maßlosigkeit ist die Ideologie des Unstillbaren, immer mehr haben wollen. Die Sucht nach den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Und dabei geht es nicht nur um Geld, sondern es kann auch Macht, Freundschaft, Liebe, Erfolg, Anerkennung sein. Und meines Erachtens machen wir es uns zu einfach, wenn wir unsere Umwelt mit seinen gigantischen Einkaufsmöglichkeiten, Ratenzahlungen und weiß ich was alles, dafür verantwortlich machen, dass wir nicht mehr uns nur mit den elementaren Grundbedürfnissen zufrieden geben. Klar tut die Werbung das ihre. Es unterstützt ständig unsere Wünsche nach mehr. Das neueste Handy, das modernste Fernsehen. Maßlosigkeit ist jedoch vielmehr ein inneres Verhaltensmuster. Für Maßlosigkeit tragen wir selber Verantwortung. Wenn keine Grenzen da sind, dann kann das Streben nach mehr sogar zu einer Abhängigkeit werden, zu einer Sucht, eine Kaufsucht, Internetsucht. Das Erreichte ist niemals mehr genug. Was sagte der Hebelmann? Mehr, mehr. Die Grenze nach oben fehlt. Aus dem Wunsch nach dem Meer wird der Muss nach dem Meer. Und das ist kein Phänomen der Neuzeit. Schon Aristoteles kritisierte das Begehren in das Grenzenlose. Und an vielen Stellen mahnt die Bibel eben für Maßlosigkeit. Die Antwort auf die Maßlosigkeit ist die Genügsamkeit. Essen und Kleidung, antwortete der Franzl. Und das ist aber wenig, meinte der Prinzregent, worauf der Franzl ihn erstaunt fragte. Hast du vielleicht mehr? Genügsamkeit entsteht durch die Abkoppelung von dieser Jagd nach dem Meer in meinem Leben. Genügsamkeit finde ich, das ist so eine gute Mitte zwischen Verschwendung und Selbstverleugnung. Selbstgenügsamkeit. Und in dieser erwähnten Film, Weniger ist mehr, gibt es diese Szene, dass der Workaholic Schuster nach seinem Unfall an einem Meeting in seiner Firma teilnimmt und plötzlich feststellt, mitten in dieser Sitzung, er vergeudet seine Lebenszeit. Er vergeudet seine Lebenszeit, während in dieser Sitzung heftig über das Aussehen von Namensschildern bei der nächsten Konferenz gestritten wird. Und dass er dann aufgrund von engeren Finanzen den Mietvertrag seiner Villa kündigt, sein schickes Auto verkauft und sie in ein Reihenhaus umziehen. Ihr müsst euch den Film mal angucken, das ist echt köstlich. Ja. Muss die ganze Familie sich gewaltig umstellen wegen der Beschränkung. Und in Sache Beschränkung, da gibt es schon krasse Unterschiede. Auch hierzulande. Was machst du, wenn du kein Geld mehr für Kaffeefilter hast? Und das gibt es. Situationsbericht von einer alleinerziehenden Frau mit 5 Kindern. Und das heißt von ihr, beim Einkaufen muss sie stetig auf den Preis achten. Auch im Haushalt muss sie immer wieder improvisieren. Zum Beispiel, als ihr das Filterpapier für die Kaffeemaschine ausging. Und dann sagt sie, dann habe ich einen Strumpf von mir genommen und in den Kaffeefilter reingemacht. Und so geht's auch. Über viele Ländergrenzen hinweg gibt es einen Konsens über das, was Grundversorgung in unserer Zeit ausmacht. Zum Beispiel sanitäre Einrichtungen, eine Waschmaschine, eine warme Mahlzeit am Tag, Fernsehen, Internet. Für viele gehören auch schon eine gute Wohnqualität, Ferien wenigstens einmal im Jahr zu den Grundbedürfnissen im Leben. Denn wenn man bei einem der genannten Bereiche nicht mehr mithalten kann, dann empfinden wir das als Lebensbeschränkung. Aber wirtschaftlich gesehen gehen wir einer Zeit entgegen, in der wir zunehmend mit Einschränkungen wahrscheinlich wieder ganz neu lernen müssen, umzugehen. In dem Buch von dem früheren Direktor von Krishona, der Dr. Markus Müller, hat in einem Buch geschrieben, Trends 2016. Und ich weiß nicht, ob er das Buch, als er das damals geschrieben hat, welche Aktualität das auch mit der Zeit bekommen hat. Er hat darauf hingewiesen, dass zurückliegende Ereignisse, wir erinnern uns zum Beispiel die Finanzkrise, wissen wir noch? Ja? Die beschränkte Ressource der Erde, all solche Phänomene deutlich machen, es kann nach dem bekannten Muster nicht mehr weitergehen. Mehr, mehr, mehr. Und dann werden in dem Buch mehrere Mangelszenarien skizziert. Zeit, Kraft und Geld. Was an Zeit, Kraft und Geld da ist, genügt zunehmend nicht mehr am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder in den alltäglichen Beziehungen, um den Erwartungen gerecht zu werden. Da gibt es das Glaubens-, Liebens- und Wertschätzungsgefühl. Immer mehr Menschen spüren und berichten, die Beziehungen werden kälter. Dann gibt es den Bereich von dem Durchblick. Die zunehmende Komplexität, kann man sagen, die unbeantworteten Fragen mehren sich. Die Fragen werden komplexer und die Antworten werden bescheidener. Da gibt es Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Gradlinigkeit. Und in den unterschiedlichsten Kontext empfinden wir uns immer mehr von Unwahrheit, Unaufrichtigkeit und Lüge umgeben. Fürsorge und Großzügigkeit. Die Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen fördert eine Selbstsorge, die jede Fürsorge entgegensteht. Und dann Thema Bildung und Erziehung. So bestätigt es PISA, sind mangelbehafte Lebensfelder. Und oftmals haben wir eigentlich bis jetzt, doch wenn wir von Mangel reden, haben wir doch nicht an uns gedacht, oder? Dann haben wir vielleicht so an dritte Welt gedacht. An Länder, wo es nicht so gut geht. Und wenn es bei uns an irgendeinem Punkt nicht so gut läuft, dann versuchen wir das so schnell wie möglich mit allen Mitteln zu beheben. Und diese Entwicklung macht auch für unsere christliche Gemeinde keinen Halt. Auch die Gemeinde will wachsen, Die Menschen sollen immer mehr kompetent werden und die Gemeindeangebote müssen immer besser gefallen. Markus Müller empfiehlt, den Gedanken Raum zu geben, dass, wo wir uns mental auf weniger einstellen, wir kaum Schaden nehmen und lernen, konstruktiv mit dem Weniger umzugehen. Es heißt ja in Römer 12, Vers 1, ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Das, was wir nicht haben, das darf uns nicht bestimmen. Und das gehört zu dieser gefallenen Welt dazu. Wir leben aus der Verheißung, genug zu haben. Passend zu 1. Advent. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genügen haben. Das heißt, Jesus bietet das Leben mit alles drum und dran. Und das ist kein frommer Deckel. Vieles von dem, was wir in unserem Leben nachstreben, das hat mit Sehnsucht zu tun. Und was ist Sehnsucht? Sehnsucht, meine ich, ist so ein unbestimmtes Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Etwas noch fehlt. Sehnsucht signalisiert, es gibt ein Mehr. Allerdings sollten wir Sehnsucht nicht auf Konsumzwang reduzieren. Sehnsucht bestimmt viel mehr, wie es uns in unserem Inneren geht. Und wir haben, meine ich, zwei Grundsehnsüchte. Wir sehen uns nach Sicherheit und wir sehen uns nach Bedeutung. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein. Das vermittelt uns Sicherheit. Und andererseits wollen wir auch das irgendwie erleben, erfahren, dass wir merken, wir werden gebraucht. Wir sind von Bedeutung. Sehnsüchte sind, meine ich, eine gute Erfindung Gottes. Sehnsüchte sind sowas wie ein heiliges Heimweh. Ein heiliges Heimweh, das uns zurückführen möchte zu unseren schöpfungsgemäßen Bestimmung. Und waren nicht am Anfang im Garten Eden, in der unmittelbaren Nähe Gottes, die Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung total befriedigt? Und die Gegenwart Gottes war die Garantie für unseren Lebensstandard? Und mit unserem Abkehr von Gott haben wir unsere Geborgenheit verloren. Und Gott sagte damals zu Adam, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Das ist Lebensstandard. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber es wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Wisst ihr, was blieb? Die Sehnsucht. Und wie oft, ist natürlich hier in Freiburg ganz anders, aber wie oft ertappen wir uns nicht bei dem Gedanken, wie viel schöner wäre das Leben, wenn nur, wenn ich doch eine andere Arbeitsstelle hätte, eine höhere Rente, wenn ich doch mehr Zeit hätte, wenn doch bloß alles ganz anders wäre. Aber ich nehme an, wir kennen uns selber gut genug. Wenn dieses Hindernis auf einmal weg wäre, so wäre es in Wirklichkeit nur eine Frage der Zeit, behaupte ich, bis ein neues Hindernis auftauchte, das uns in diese Scheinwelt, in unsere Träume zurückbefördern möchte, wenn doch nur. Jesus Christus möchte, dass unsere Sehnsucht uns in Bewegung setzt, und zwar zu ihm. Die Befriedigung unserer Sehnsuchten ist möglich in dieser Geborgenheit bei Gott. Und das ist nicht irgendetwas Weiches. Der Apostel Paulus sagt, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zu fügen. Ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König, mit allem bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss, allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Jesus hilft ihm sozusagen, mit jedem Lebensstandard klarzukommen. Pädagogen sagen ja schon lange, Zufriedenheit erfahren wir nur dann, wenn wir auch Begrenzungen unserer Wünsche erleben. Kinder werden nur dann glücklich, wenn sie nicht jeden Wunsch erfüllt bekommen, sondern auch im Verzicht oder auch mal ein Warten lernen. Und ein Ethik-Schriftsteller sagte mal, der Unkultur eines kollektiven Habsucht muss eine Kultur des Mitterhaltens entgegengesetzt werden. Und da gibt es Hilfestellungen, zum Beispiel den Mangel bejahen. Wir können nur das verändern, was wir zuallererst akzeptieren. Mangel muss akzeptiert werden. Wir können Mangel als Chance sehen. Eine wesentliche Chance darin besteht, ich erkenne meine eigene Bedürftigkeit. Das Selbstverständnis von uns Menschen in der Abhängigkeit von Gott zu sehen. Und bei den meisten von uns ist ja die augenblickliche Lage doch ausschlaggebend dafür, ob wir glücklich sind oder nicht, oder? Ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Wenn alles nach unseren Wünschen geht, dann sagen wir, haben wir kein Problem. Und Gott, also ich muss schon sagen, du bist mir schon sehr sympathisch. So wie es mir jetzt geht. Die meisten werden wissen, wo Paulus diese Worte geschrieben hat. Er saß im Gefängnis. Manche denken dann vielleicht, naja, typisch Paulus, dieser Typ, der spuckt schon hohe Töne. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das ist ja schön für dich, Paulus, aber ganz ehrlich, in meinem Leben fühlt sich das oft ganz anders an. Tröstlich ist, was sagt Paulus? Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Das bedeutet, er konnte es auch nicht einfach vom Anfang an. Paulus lest die Bibel, das Neue Testament. Paulus kennt die Sonnen- und Schattenseite des Lebens, Willkommensein und Ablehnung, Erfolg und Enttäuschung, Stärke und Schwachheit. Aber nach diesen Tagen und Erfahrungen kann er sagen, ja, Gott war immer dabei und ich weiß nicht wie. Aber irgendwie hat er mich durchgetragen, hat mir geholfen, diese Zeit zu gestalten, hat mich von Situation zu Situation stärker und mutiger gemacht. Und darauf vertraue ich. Deshalb lasse ich mir jetzt an dem genügen, was da ist, was ich habe. Mein Frieden hängt nicht an dem, was ich habe oder nicht habe. Mein Friede hängt an Jesus, der auch Sonnen- und Schattenseite des Lebens kennt. Und weil Paulus durch Jesus Friede mit Gott hat, und das können auch wir haben. Und wenn wir das haben, dann können wir sagen, Kind Gottes zu sein, das bin ich. Das ist meine Identität. Ich bin stolz, zu Christus zu gehören. Durchwoben von Christus, von seiner Liebe, von seiner Großzügigkeit, von seiner Erbarmen, von seiner Weisheit, von seiner Klarheit. Darin will ich wachsen. Auch in diese schmerzlichen Momente, wo ich meine Schwachheit und meine Sündhaftigkeit und meine Unfähigkeit, wo mich das Ganze mich übermannt, Und dann zu wissen, das ist nicht alles. Es ist real für dich und mich, dass Gott bei uns ist und dass seine Kraft uns in unserer Schwachheit stark macht und wir uns dadurch, sagen wir mal, uns verinnerlichen müssen, wir sind anders, als wir uns fühlen. Wenn wir nur auf uns schauen, dann sehen wir einen Menschen, der schwach und verletzlich und oftmals daneben ist. Aber wenn wir Gott neben uns sehen, dann sehen wir uns als ein Kind Gottes, das aus der Kraft seines Vaters lebt. Das Fundament deines und meines Lebens, und das sage ich mit allem Respekt zu dem, was du machst, das Fundament deines Lebens ist nicht dein Tun, ist nicht dein Erfolg, ist nicht dein Misserfolg. Das Fundament deines Lebens ist Jesus und sein Tun, sein Weg durch Leid und Tod in das Leben. Und das gilt auch in Situationen, wo wir nichts tun können, sondern wo wir einfach auf unsere Identität zurückgeworfen sind. Wir sind sein. Und wenn wir uns immer wieder neu Jesus Christus anvertrauen, vielleicht auch besonders in dieser Adventszeit, dann geschieht so eine Verwandlung unseres Denkens, unseres Wollens. Der Heilige Geist macht uns klar, dass wir im Blick auf unsere Talente und Eigentümer keine Eigentümer sind, sondern Verwalter. Wir arbeiten mit unseren Gaben und Gut dann nicht zu unserem Vorteil, sondern vielmehr zu Dienst an unserem Nächsten und an Gott. Und wenn wir uns von Gott führen lassen, dann werden wir frei, uns Gott und Menschen zuzuwenden. Weniger ist mehr. Das ist aber wenig, meinte der Prinzregent, worauf der Franzl erstaunt fragte, hast du vielleicht mehr? Amen. Ich bete mit uns, wenn es möglich ist, bete ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir freuen uns über diese Adventszeit. Es erinnert uns an dein erstes Kommen und uns schenkt uns die Perspektive von dein zweites Kommen. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns dieses Leben in der Fülle gegeben hast. Eine Fülle, die manchmal so ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Wir danken dir für dieses herausfordernde, ermutigende Wort von Paulus, wo er sagt, ich habe gelernt. Und so stehen auch wir vor dir, Herr. Und bekennen, wir möchten auch lernen, jeden Tag neu, immer wieder, um die Erfahrung zu machen, dass du unsere Sehnsucht stillst. Und so vertrauen wir uns dir an, das tun wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie aufzustehen für den Segen. Ich wünsche Ihnen vom Herzen eine gute und eine gesegnete Adventszeit mit vielen guten Begegnungen, wo man Menschen von Jesus Christus erzählt. Ich bin selber vor vielen Jahren in der Adventszeit zum Glauben gekommen, weil andere mich auf Jesus Christus angesprochen haben. Und ein stärkendes Wort aus Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und so segne uns der allmächtige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.